Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute die Folge zu König Usia. Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall steht übrigens in der Bibel in Sprichwörter 16,18. Und das ist der dritte Teil. Ich habe ja schon zwei Folgen über Könige gemacht, nämlich über König Amasia und König Joasch. Das war die Folge 46 und dann die Folge 49. Hör dir doch gerne nochmal an, wenn du die noch nicht kennst. Und heute geht es um König Usia und über den erfahren wir etwas auch in 2. Könige 14, 21 bis 22 und 15, 1 bis 7. Ich beziehe mich aber vor allem auf die Chronik, 2. Chronik 26, Verse 1 bis 23. Und der Name wird sowohl als Usia als auch als Asaja überliefert. Und ich lese gleich mal die ersten Verse vor. Wie gesagt, 2. Chronik 26, Verse 1 bis 5 lese ich mal vor. Das ganze Volk von Juda nahm Usia, der damals 16 Jahre alt war, und machte ihn zum König anstelle seines Vaters Amasia. Er baute Elat aus, das er für Juda zurückgewonnen hatte, nachdem Amasia zu seinen Vätern entschlafen war. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Genau wie sein Vater Amasia tat er, was dem Herrn gefiel. Er war bestrebt, Gott zu suchen, solange Sichaja lebte, der sich auf die Visionen Gottes verstand. Und solange er den Herrn suchte, ließ ihn Gott erfolgreich sein. Amasia wird hier erwähnt. Du erinnerst dich, wenn du die Folge gehört hast, das war der König, der mit den Leuten aus dem Nordreich zusammen kämpfen wollte, aber dann von Gott gewarnt wurde und sie dann wieder zurückgeschickt hat, obwohl er ihnen schon ziemlich viel Geld bezahlt hatte. Dann hat er gegen die Edomiter gewonnen, hat ihre Götzen mitgenommen, hat die sich zu Hause aufgestellt und hat sich vor den Götzen niedergeworfen und sie angebetet, obwohl die da ja diesen Leuten da gar nicht geholfen hatten zu gewinnen, sondern er gewonnen hatte. Eine sehr interessante Geschichte. Also ja, hör dir die Folge 46 nochmal an oder lies es nach. Das ist direkt in dem Kapitel, vor dem Kapitel, um das es heute geht, nämlich in 2. Chronik 25. Und er baute Elat aus und hat es für Juda zurückgewonnen, steht im Text. Elat ist eine strategisch und wirtschaftlich wichtige Hafenstadt im Süden Judas, also das ist heute Eilat am Roten Meer. Ich war da auch tatsächlich mal, als meine Tochter 11 Monate alt war, hat meine Ex-Schwiegermutter in Spee, über die ich im Frugales Glück Podcast schon öfters gesprochen habe. Vielleicht kennst du den Podcast nicht, da geht es um Minimalismus. Also wenn dich das Thema interessiert, hör auch da gerne mal rein. Auf jeden Fall sind wir dann nach Israel gefahren und damals war ich noch ganz so Zero Waste und keinen Müll machen und keine Fußspuren hinterlassen. Und das ist ja auch eine gute Sache, aber ich wollte überhaupt eigentlich nicht gerne fliegen. Und dann hat ihr uns diese Reise geschenkt. Und deswegen war ich tatsächlich mal in Eilat und ich erinnere mich noch, dass man da wirklich wunderbar schwimmen und tauchen konnte, weil das Wasser ist eigentlich einfach kristallklar und da sind ganz viele Korallen und verschiedenfarbige Fische und wirklich total schön. Ja, leider war ich damals noch nicht gläubig, sonst hätte ich mir wahrscheinlich da sehr viele interessante Dinge anschauen können in Israel. Aber ja gut, ich hoffe, das ist irgendwann möglich, da wieder hin zurückzukehren und da mal eine längere Reise zu machen. Ich glaube, das wäre wirklich sehr interessant. In 2. Könige 14, 22 steht der Text ein bisschen anders. Da steht, er baute Elat aus, das er für Juda zurückgewonnen hatte, nachdem der König zu seinen Vätern entschlafen war. Also das Usia Elat für Juda zurückgewinnt und auch ausbaut, das ist etwas sehr Gutes. Das bedeutet, dass Gott ihm am Beginn seiner Regierung segnet, dass Gott mit ihm ist. Und dann lesen wir, dass er 52 Jahre regierte und das ist eine sehr lange Herrschaft. Das ist tatsächlich eine der längsten Regierungszeiten im Südreich Juda und länger hat nur Manasse regiert. Der hat 55 Jahre regiert und Manasse, vielleicht wenn du das schon mal gelesen hast, die Chroniken, dann erinnerst du dich, dass Manasse einer der wirklich schlimmsten Könige Judas war. Und in Könige steht, dass es aufgrund der Sünden von Manasse und auch der Sünden, zu denen er das Volk verführt hat, also er hat Kinderopfer gemacht und alle möglichen schrecklichen Dinge, dass es eben deswegen auch später zur Verschleppung der Israeliten aus Juda nach Babylon, also das zum babylonischen Exil kam. Also wirklich eine sehr lange Regierungszeit. Und Dann die letzten beiden Verse sind interessant. Genau wie sein Vater Amasia tat er, was dem Herrn gefiel. Er war bestrebt, Gott zu suchen, solange Sicharja lebte, der sich auf die Vision Gottes verstand. Und solange er den Herrn suchte, ließ ihn Gott erfolgreich sein. Also Sicharja nicht verwechseln mit allen anderen Sicharjas, die es gibt. Ich habe neulich auch zu diesem Kapitel den Podcast von Skip Heitzig gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Skip Heitzig macht ganz tolle Bibel Auslegung und einfach Besprechung jedes Verses tatsächlich in der Bibel, und er geht chronologisch vor. Immer ein Buch aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen, und er geht wirklich Vers für Vers dadurch. Ist wirklich wunderbar, wenn du was gelesen hast und du möchtest dein Verständnis noch vertiefen oder nochmal das einfach kommentiert hören, dann ist dieser Podcast, der hat auch eine App, wo man das alles gut sortiert wiederfindet. Ist wirklich eine super Sache, also wirklich eine Empfehlung. Auf jeden Fall hat Skip Heitzig da gesagt, dass es in der Bibel, ich glaube, 22 Sicharjas oder so gibt, oder Zacharia dann in der anderen Übersetzung. Auf jeden Fall, das war Sicharja, der sich auf die Vision Gottes verstand. Das bedeutet, dass Sicharja prophetisch begabt war. Und was heißt das wiederum? Das heißt, dass Gott sich Sicharja offenbart hat. Also Sicharja hat Einsicht in Gott bekommen oder in göttliche Dinge, die sonst Menschen nicht einfach so verstehen. Und er hat auch Einsicht in den Willen Gottes gehabt und konnte eben dementsprechend den König gut in der Weisung Gottes führen. Und wir sehen auch schon hier wieder dieses Thema, was sich oft findet in der Bibel generell, aber auch besonders bei den Königen, dass dieser König gut angefangen hat, aber dann schlecht geendet ist. Und auch dieses Thema, was wir schon bei König Joasch hatten, der ja auch nur so lange ein guter König war, wie er wie der Hohepriester Jojada lebte. Dieses Thema des Propped Faith, also dass der eigene Glaube gestützt ist durch jemand anderen, dass er aber nicht in einem selber verwurzelt ist, sondern eben jemand anderen braucht. Und in Vers 5 steht ja, solange er den Herrn suchte, ließ ihn Gott erfolgreich sein. Das bedeutet ja, dass Usia irgendwann aufgehört hat, den Herrn zu suchen, und dass sich dann auch Gott von ihm abgewandt hat. Und das ist einer der zentralen Punkte. Usia hat nämlich dann irgendwann in seiner langen Herrschaft aufgehört, den Herrn zu suchen, und ab da kann man sagen, ging alles daneben. Und was ich eingangs schon sagte, er fiel eben nicht aus der Schwäche heraus, sondern aus Stärke. Und das ist ja genauso wie bei seinem Vater Amasia. Darum ging es ja in der Folge. Warum kommt er jetzt zurück und wirft sich vor diesen erfolglosen Götzen nieder, die er da erbeutet hat? Naja, weil er sich eben toll und wichtig fand und dachte, ich bin jetzt wirklich super toll, ich habe alle besiegt, ich bin Herrscher über allem, ich kann selbst entscheiden, vor wem ich mich niederwerfe. Und ja, eben ist der Amasia auch aus der Stärke herausgefallen, nicht aus der Schwäche heraus, und hat sich über Gold gestellt. Und dasselbe ist eben auch mit Usia passiert. Und nach diesen Versen, die ich gerade schon gelesen habe, folgen Verse 7 bis 15. Die lese ich jetzt mal nicht vor. Kannst du selber natürlich gerne nachlesen. Da steht beschrieben, inwiefern und womit Usia erfolgreich und gesegnet war vom Herrn. Und in Vers 16 geht es dann weiter. Doch als er mächtig geworden war, wurde sein Herz übermütig und er handelte verkehrt. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu opfern. Hier steht, wurde sein Herz übermütig. Das ist ja eine interessante Übersetzung. Auf Englisch steht da, his pride led to his downfall, also sein Stolz führte zu seinem Fall. Also es geht hier um Stolz, um Hochmut. Und was macht Usia genau? Er dringt in den Tempel ein und er wollte selber auf dem Räucheraltar opfern. Schauen wir uns das doch mal genauer an, was das genau bedeutet. Also er drang in den Tempel ein. Da könnte man jetzt erstmal denken, ja, kann doch jeder in den Tempel reingehen, wo ist das Problem? Aber mit Tempel ist hier nicht einfach eine Art Kirche oder so gemeint, sondern das ist der heiligste Ort, an dem Gott anwesend ist. Der ist nur für die Priester gedacht. Nur die durften in diesen inneren Bereich des Tempels gehen. Also der Tempel, den Salomo noch gebaut hatte, der war in verschiedene Bereiche unterteilt. Also es gab die äußeren Bereiche, da durften alle Juden hin. Dann gab es den inneren Bereich des Tempels und da gab es noch einmal das Heiligtum und das Allerheiligste. Und auch in das Allerheiligste durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen und in das Heiligtum. Da durften nur Priester hineingehen, nicht irgendwelche Menschen. Und mit Tempel, also wenn hier steht im Text, er drang in den Tempel des Herrn ein, ist natürlich dieses Heiligtum gemeint, also der innerste Bereich. Und der ist eben nur für die Priester gedacht, nur die durften da rein, also die Nachkommen Aarons. Und der Räucheraltar, um den es dann ging, drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu opfern. Der Räucheraltar stand auch im Heiligtum, und zwar direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und dieser Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, das ist auch dieser Vorhang, der zerreißt, als Jesus stirbt. In Lukas 23, 45 zum Beispiel steht, die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Also das ist dieser Vorhang. Und vor dem stand der Räucheraltar, auf dem wurden keine Tieropfer dargebracht, sondern zweimal am Tag Weihrauch verbrannt. Und das wurde deswegen gemacht, weil der aufsteigende Duft von diesem Räucheropfer das Gebet symbolisiert, das zu Gott aufsteigt. Und das wird auch nicht durch irgendjemanden gemacht, sondern eben auch durch die Priester, durch die Nachkommen Aarons. Das ist eine Untergruppe der Leviten. Die Leviten sind ein Stamm Israels, der eben nur für den Tempeldienst zuständig war. Also sehr spezielle Sache. Und indem Usia in den Tempel geht, in den inneren Bereich und dort selber opfern will, setzt er sich über Gottes Ordnung hinweg. Er will selbst bestimmen, was man darf und was man eben nicht darf. Und ja, ich empfehle dir, lies doch mal zum Beispiel Numeri 28, viertes Buch Mose 28, und dort kannst du lesen über die Vorschriften für Priestergewänder, also nur über die Kleidung, die Priester tragen sollen. Und das sind in meiner Bibel 3 Spalten, nur Vorschriften über die Gewänder der Priester, sehr ausführlich, sehr detailliert, eben um sicherzustellen, dass die Priester und ihr Dienst abgegrenzt sind von so dem Normalen, von dem Gewöhnlichen, von dem Profanen, wie man auch sagt. Also das Profane ist dem Heiligen gegenübergestellt. Und diese Besonderheit der Kleidung, dieser Aufwand, das betont eben die Heiligkeit Gottes. Das soll auch dem Volk sichtbar machen, was ist Gottes Ordnung, wie ist Gottes Ordnung, was bedeutet Heiligkeit im Gegensatz zu dem alltäglichen, normalen Profanen. Dementsprechend ist das Eindringen in den priesterlichen Bereich und das, ja, dieser Versuch, da einen Dienst auszuüben, eine schwere, schwere Sünde, weil er war nur König, er war kein Priester. Er hat sich aber angemaßt, die Rolle des Priesters übernehmen zu dürfen, obwohl Gott ihm das natürlich nicht aufgetragen hat, das zu tun. Und er hätte das natürlich wissen müssen. Die Frage ist jetzt, warum macht er das? Und der Text sagt uns das, ja. Der Text sagt, dass Usia mächtig geworden ist durch Gottes Hilfe und dass er Gott untreu wurde, dass er aufgehört hat, Gott zu suchen. Er hat sich nicht mehr an Gottes Ordnung gehalten, sondern sich über sie hinweggesetzt. Er dachte eben, dass er selbst bestimmen kann, wie Gottesdienst auszusehen hat und wer Zugang zu diesen heiligen Bereichen hat. Er hat sich also nicht nur eine Aufgabe genommen, die Gott ihm gar nicht gegeben hat, sondern er hat auch versucht, Gottes Rolle zu übernehmen. Und wenn wir solche Texte lesen, solche alten Texte in der Bibel, besonders im Alten Testament, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie wenden wir das jetzt auf uns an? Kann das auch mit uns passieren? Welche Relevanz hat das für uns? Und natürlich gibt es den Tempel nicht mehr und all die Vorschriften über Priestergewänder und so weiter gibt es auch nicht mehr. Aber Gottes Ordnung gilt natürlich nach wie vor. Und ja, wenn du das auf dein Leben überträgst, dann könnte das sowas sein wie, naja, wie gehst du mit Gewissensfragen um? Also du weißt zum Beispiel, was biblisch richtig wäre, aber du handelst nicht danach. Ein paar Beispiele, die mir dazu eingefallen sind, ist zum Beispiel, dass du Sachen auf der Arbeit mitgehen lässt. Ich habe zum Beispiel eine entfernte Verwandte, die in einer staatlichen Einrichtung arbeitet, und seitdem ich klein bin, hatten wir immer, in unserer Familie waren wir immer gut versorgt mit Tesafilm und Kleber und Kugelschreibern und Bleistiften und allen möglichen Bürodingen, Lochern, wenn der alte mal kaputt war und so weiter. Und natürlich scheinen das nur Lappalien zu sein, aber es ist dennoch Diebstahl. Oder aus meinem eigenen Leben, etwas, das noch gar nicht so lange her ist, da wollte ich Stoff Windel, Überhosen verkaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man Kinder, ja, Babys nicht mit Einwegwindeln wickeln möchte, da gibt es so ein, ja, so ein System oder verschiedene Systeme, wo man Wollwindeln oder andere Einlagen in so Überhosen tut und die sind von außen mit so einer plastikartigen Beschichtung beschichtet, sodass die Nässe nicht austritt. Also, und die kann man natürlich waschen und wiederverwenden und das reduziert den Müll ziemlich enorm, erhöht aber auch die Menge der Wäsche. Und ich hatte da mal bei jemandem gebraucht, so ein großes Paket gekauft mit Einlagen und diesen Überhosen, da waren glaube ich 12 oder 13 Überhosen drin, von einer Marke, die ich schon gekauft hatte für meine große Tochter vor 6 oder 7 Jahren. Und das waren aber ziemlich durchgerockte Überhosen, also die waren alle schon nicht mehr dicht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich für meine kleine Tochter jetzt keine Stoffwindeln benutzen will, weil mir das, weil ich jetzt, ja, es ist mir zu nervig, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon, bin froh, wenn ich es schaffe, die Wäsche aufzuhängen und zu kochen und all diese Dinge im Haushalt hinzubekommen. Und dann habe ich entschlossen, die wieder zu verkaufen. Ich hatte auch schon einige Einlagen verkauft und dann hat auch jemand diese Überhosen gekauft oder 2 Personen sogar. Ich hatte die nämlich unterteilt in welche, in der ersten Größe und in der zweiten Größe und dann hatte jemand die gekauft. Ich hatte die schon verpackt und ich wusste, dass sie nicht dicht sind. Die werden nach einer Zeit, wenn man die zu oft wäscht oder schlecht wäscht oder auch einfach wirklich lange gebraucht, dann werden die so porös. Und das nützt dann natürlich nichts, wenn du eine Stoffwindelüberhose hast, wo die Nässe ausläuft. Ja, dann ist das Kind, musst du das immer ständig umziehen. Das ist ja total nervig. Und ich hätte sie fast wirklich losgeschickt. Ich habe im letzten Moment, habe ich noch den Karton aufgemacht, habe die Dinger rausgenommen und habe den Leuten geschrieben, sorry, ich habe gemerkt, die sind nicht dicht, ich storniere die Bestellung. Und das ist noch nicht so lange her. Und ich wusste genau, dass es falsch ist, aber ich wollte das Geld gerne haben. Ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass Geiz und Gier, dass das so ein bisschen meine Themen auch sind. Und ich bin so froh, dass ich auf mein Gewissen gehört habe, auf das, was ich eben wusste, was richtig ist, also Umgang mit Gewissensfragen, was wäre biblisch richtig, was wäre falsch. Und das ist ganz eindeutig, das wusste ich auch schon, als ich die eingepackt habe, aber ich habe nicht darauf gehört. Und ich denke, jeder hat im Leben, oder es kommt auch immer wieder vor, das ist ja nicht einmal, dass ich das einmal dann entschieden habe, so das mache ich nicht, dass es nie wiederkommt, sondern wir sind eben anfällig für Sünde, wir sind haben immer diesen fleischlichen Teil, der uns verführen will und verlockt und der eben schlecht ist und uns auf die schlechte Seite drängt. Und deswegen müssen wir immer wachsam sein und schauen, dass wir dem nicht auf den Leim gehen. Deswegen hört auf, Gott zu suchen. Man darf eben nicht aufhören, Gott zu suchen, sondern man muss ihn immer weiter suchen, damit man immer wieder umkehrt und sich nicht von seinem Fleisch verführen lässt. Eine andere, aber ähnlich gelagerte Sache ist, wenn man Bibelstellen so auslegt, dass es zum eigenen Leben passt, anstatt das eigene Leben eben an Gottes Maßstäbe anzupassen, wie man es eigentlich tun sollte. Und das ist so typische Aussagen sind dann, ja, ich weiß selbst am besten, was gut für mich ist oder das geht jetzt nicht anders. Und um da ein paar Beispiele zu nennen, Gottes Gebot ist ja ganz eindeutig, Gott muss an erster Stelle stehen. Wenn wir aber in unser alltägliches Leben schauen, ja, und wir uns sind und fragen, worin investiere ich denn eigentlich meine Zeit und meine Energie? Ist wirklich von außen zu sehen, dass Gott meine Priorität ist, dass Gott an erster Stelle steht? Oder überarbeite ich mich vielleicht oder scrolle, wenn ich gerade Freizeit habe oder esse oder so, scrolle ich dann durch Social Media oder durch Reddit. Ich bin zum Beispiel benutze kein Social Media, aber ich habe Reddit und dann lese ich gerne alle möglichen Posts, die da erscheinen. Und das kann man ja genauso missbrauchen, um Zeit einfach totzuschlagen und sich so ein bisschen zu betäuben unter dem Deckmantel, ich muss mich mal entspannen. Aber ja, ist das wirklich das, wie wir unser Leben führen sollten? Oder ein anderes Thema, ein sehr sensibles Thema, ist sein Baby in die Kita zu geben. Ich wohne ja in Belgien und hier ist es Standard, Kinder schon mit 3 Monaten in die Kita zu geben, oft von morgens bis abends 4, 5 Tage die Woche. Da mache ich auch demnächst mal eine Folge dazu, weil ich habe das mit meiner großen Tochter tatsächlich getan und bereue das noch immer und ich möchte mir das mal anschauen, wie das aus biblischer Sicht dann eigentlich sich verhält, ob das in Ordnung ist oder nicht. Oder wieder aus meinem Leben etwas, und da geht es wieder um Finanzen. unsere familiäre Situation ist finanziell gerade ein bisschen angespannt, weil ich natürlich gerade nichts verdiene. Ich mache gerade nur den Mehr-Himmel-Podcast und damit verdiene ich nur sehr, sehr wenig. Vielleicht, ja, wenn ich mal 50 Euro im Monat bekomme, dann ist das schon sehr viel. Und wir haben die Familie der Tochter meines Mannes unterstützt. Sie sind seit Anfang des Jahres nach Belgien gekommen aus der Ukraine, weil sie dort in dem Gebiet wohnen, wo ständig Luftangriffe geflogen werden und so weiter. Und dort werden ja auch alle Männer eingezogen und an der Front verheizt, also ganz furchtbar. Auf jeden Fall sind die jetzt in Belgien und wir haben die natürlich unterstützt. Und dann habe ich zwei Nachrichten bekommen, wie toll der Frugales Glück Podcast ist und dass ich das unbedingt weitermachen soll. Und also vielen Dank für die Nachrichten. Das ist natürlich ganz, ganz nett und ich habe mich auch darüber gefreut. Aber ich dachte dann eben, okay, ich fange wieder an, ich verdiene wieder Geld, ich muss mich darum kümmern. Mein Mann ist auch gerade krankgeschrieben und ich dachte, ja, komm, ich mach weiter. Und das klingt erstmal harmlos. Aber ich habe das eben selber beschlossen, ohne Gott zu fragen. Ich dachte einfach, okay, ich mache das jetzt so. Und einen Tag war auch alles gut. Ich habe neue Folgen geschrieben und aufgenommen und so richtig so 4-5 Stunden gearbeitet. Klingt nicht so viel, aber ich schreibe das dann immer auf, genau von wann bis wann ich arbeite. Und ich glaube, wenn man das auf jeder Arbeit machen würde, dann würde statt der 8 Stunden, die auf dem Zettel stehen, an effektiver Arbeit auch weniger rumkommen. Also 4-5 Stunden mit Baby und Haushalt sind schon ganz schön viel, für mich zumindest. Und am nächsten Tag war dann schon gar nicht mehr alles gut. Da war ich so richtig genervt und gestresst und meine ganzen Gedanken kreisten so darum, wie mache ich das jetzt mit dem Baby, wenn ich wieder das Coaching mache? Dann muss ich mir einen Babysitter besorgen, wo kriege ich den her? Dann ja irgendwie mich unabhängig von meinem Mann machen. Solche Gedanken kamen dann auch mit dem Konto. Dann kann ich ja mein Geschäftskonto dafür benutzen. Ich kann mich dann auch, an dem Tag habe ich auch mit dem Baby kaum interagiert. Ich habe nur so das Nötige gemacht, gefüttert, Windeln gewechselt, getragen und so weiter. Aber ich habe nicht mit ihr gespielt oder einfach so die Zeit mit ihr genossen. Ich war genervt vom Kochen. Es war einfach wirklich furchtbar. Es war wirklich furchtbar, so dass ich dann nach einem Tag Gott sei Dank gemerkt habe, hey, ich bin hier auf einem schlechten Weg. So, das kann ich so nicht machen. Das geht nicht. Das ist falsch. Und ja, das bedeutet es eben, sein eigenes Leben an Gottes Maßstab anzupassen und nicht mit seinem Leben das zu machen, was einem selber gefällt, weil dann folgt man nicht Gott, dann fürchtet man Gott nicht und dann sucht man Gott nicht und das ist das, was wir tun sollen. Und jetzt möchte ich noch kurz darüber sprechen, was das bedeutet, der geistliche Fall aus der Stärke heraus, nicht aus der Schwäche. Und das ist im Grunde genommen eigentlich gefährlicher, als wenn man aus Schwäche fällt. Also ein Fall aus Schwäche ist zum Beispiel David, der sich auf diese Frau einlässt, Bathseba, und dann ihren Mann tötet. Also die große Sünde, die David begangen hat. Oder Petrus, der aus Angst und Feigheit Jesus verleugnet hat. Das sind alles Fälle aus Schwäche. Und das ist weniger gefährlich, weil wenn man aus der Stärke heraus sich von Gott entfernt, dann passiert das ja so, dass ja man ist erfolgreich, man ist stark und mächtig und dann wird man so hochmütig, man überschätzt sich selbst, man wird stolz. Und diese Eigenschaften entfernen Menschen von Gott, weil sie dann denken, hey, das kann ich alles selbst, ich brauche Gott nicht. Und bei Schwäche ist das ein bisschen anders. Schwäche führt auch zu Sünde, aber diese Art von Sünde führt oft zurück zu Gott, während aber Stärke und eben diese damit einhergehenden Sünden von Hochmut und Stolz einen dauerhaft von Gott entfernen. Und das ist insgesamt ein interessantes Thema, dieses Schwach und Starksein. Du erinnerst dich vielleicht auch an die Stelle, die berühmte, wo Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich lese nochmal den ganzen Text vor aus 2. Korinther 12, 7 bis 10. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, damit dieser Bote Satans von mir ablasse. Er beantwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum bin ich stark, wenn ich schwach bin? Naja, weil Gott mit mir ist. Gott will uns ja gerade klein haben und abhängig haben von ihm. und demütig, abhängig so wie Kinder, genauso glaubend und vertrauend, wie Kinder das auch tun, so eine gewisse Einfachheit eben. Ich will nicht sagen Naivität, weil das wird dann schnell falsch verstanden, aber eben vertrauend wie Kinder. Kinder vertrauen auch ihren Eltern, ohne das zu reflektieren, Fragen zu stellen, ist mein Vater vielleicht eigentlich ein Trottel und meine Mutter ist ziemlich hysterisch oder so, sondern die Kinder lieben ihre Eltern und vertrauen ihnen. Darüber hatte ich auch schon in der vorletzten Folge gesprochen, mit dem Titel »Muss ich an Jesus glauben, um an Gott glauben zu können?« Und wir müssen eben immer wachsam sein, weil auf dem Weg Gottes zu sein, von ihm gesegnet zu sein, wie Usia, das schützt eben überhaupt nicht vor dem Fall, sondern man muss immer dranbleiben und Gott suchen und man muss sich immer anstrengen und selber was tun. Die Nachfolge Jesu ist eben kein Selbstläufer, nichts, was einmal angestoßen dann von selber läuft. Und das ist auch etwas, das wir oft in den Evangelien finden, zum Beispiel in der Rede von dem wahren Weinstock. Ich lese das auch nochmal vor, Johannes 15, 1-6. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das Gleichnis vom Sämann würde natürlich auch passen, also wo die Saat auf verschiedenen Boden geworfen wird und was dann mit der Saat passiert. Nur weil der Anfang gut ist und die Saat vielleicht aufgeht, heißt es ja noch lange nicht, dass es da irgendwie gut weitergeht, sondern es kann sein, dass die Sonne den Samen verbrennt, weil er einfach nur auf die Straße gefallen ist. Also, dass es gut weitergeht, damit meine ich, dass der Same Frucht bringt oder eben, dass dein Haus wirklich auf Felsen gebaut ist und nicht auf Sand. Also da könnte man viele Beispiele bringen. Was lernen wir über Gott in dieser Geschichte von Usia? Wir erfahren vor allem, dass Gott nicht einfach das geschehen lässt, sondern dass er straft, also dass eigenmächtiges Handeln Konsequenzen hat. Und dann lese ich nochmal den Rest des Textes, 17, also 2. Chronik 26, Verse 17 bis 23. Aber, und jetzt geht es nämlich weiter, was mit Usia passiert, nachdem er da in den Tempel gelaufen ist und sein Räucheropfer darbringen wollte. Aber der Priester Asaja folgte ihm mit 80 mutigen Priestern des Herrn. Sie traten dem König Usia entgegen und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geweiht sind, das Rauchopfer darzubringen. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden und es gereicht dir nicht zur Ehre vor Gott, dem Herrn. Usia wurde zornig, er hielt schon die Räucherpfanne in der Hand, um das Räucheropfer darzubringen. Als er sich aber zornig gegen die Priester wandte, brach an seiner Stirn der Aussatz hervor. Es geschah vor den Augen der Priester, während er im Tempel neben dem Räucheraltar stand. Als daher der Oberpriester Asaja und alle anderen Priester sich ihm zuwandten, zeigte sich der Aussatz an seiner Stirn. Sie drängten ihn eiligst von dort weg und auch er selbst beeilte sich herauszukommen, da der Herr ihn geschlagen hatte. So war König Usia aussätzig bis zu seinem Tod. Da er vom Haus des Herrn ausgeschlossen war, musste er als Aussätziger in einem abgesonderten Haus wohnen, während sein Sohn Jotham Vorsteher des königlichen Palastes war und die Bürger des Landes regierte. Die übrige Geschichte Usias, die frühe und die spätere, schrieb der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos. Usia entschlief zu seinen Vätern, man begrub ihn bei seinen Vätern auf dem Feld bei der Grabstätte der Könige, denn man sagte, er war aussätzig. Sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stelle. Also Usia war so von sich überzeugt, das muss man sich mal vorstellen, dass er die Warnung von 80, das sind ganz schön viele, von 80 mutigen Priestern nicht hört. Das ist ja ein wiederkehrendes Motiv, das war auch bei Amasia und bei Joasch so. Gott warnt immer, der überfällt die Menschen nicht einfach mit Strafe. Also wenn du vergisst, ups, das war jetzt irgendwie verboten, dann passiert dir das nicht zufällig, dass du das doch machst, sondern du wirst gewarnt. Du merkst das schon, dass das nicht richtig ist. Also Gott straft und er straft so, der Aussatz, der blieb bis zu seinem Tod. Und daraus lernen wir, dass die Konsequenzen für Sünde auch den Tod überdauern. Weil Der Ussia wurde nicht im Königsgrab bestattet, so wie Könige normalerweise bestattet worden sind, sondern auf dem Feld bei dieser Grabstätte, also irgendwo davor. Und ich habe mich dann gefragt, naja, die Tatsache, dass Ussia bis zu seinem Tod aussätzig war, der wurde nicht wieder geheilt. Es hätte ja auch sein können, dass er da 2 Jahre vielleicht in diesem Haus isoliert gewohnt hat und dass Gott ihn dann wieder geheilt hat. Also bedeutet das, dass er das nicht bereut hat, was er getan hat, dass er nicht umgekehrt ist, dass er keine Buße getan hat. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und ja, Kommentaren zufolge kann man das nicht sagen. Wir wissen nicht, was mit dem Herz von Ussia passiert ist. Wir wissen nicht, ob er weiterhin stolz und hochmütig war und seinen Fehler nicht eingesehen hat oder ob er umgekehrt ist und Reue getan hat. Das können wir nicht wissen aus dem Text. Und einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen zum Thema Erfolg. Und da gehen wir noch einmal zum Anfang zurück. In Vers 5, zweiter Teil steht, solange er den Herrn suchte, ließ ihn Gott erfolgreich sein. Und Ussia war ja erfolgreich, im weltlichen Sinne auch. Er hat Kriege gegen feindliche Völker gewonnen, das Land florierte, er hat eine Armee aufgebaut, er hat sogar das Katapult erfunden. Und das erinnerte mich an eine Episode, als ich mit meinem Mann spazieren war und da haben wir ein schnelles, krasses Auto gesehen. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos. Das war irgendwie ein BMW, Mercedes, irgendwie so ein gepimptes Ding. Und hinten stand ganz groß drauf, Matthäus 6,33, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Und dann stand da der Instagram-Account von jemandem und wir haben das dann zu Hause nachgesehen und das war so eine US-amerikanische christliche Influencerin. Und ja, die hatte einfach Bibelverse geteilt jeden Tag und so weiter, hatte ziemlich viele Follower und hat auch irgendwelche Kurse verkauft und so weiter. Und mein Mann hat das scharf kritisiert, weil er meinte, dieser Aufkleber von dem Bibelvers aus der Bergpredigt, der suggeriert, dass sie eben diese Karre fährt, weil sie Gott sucht. Also von wegen, ich folge Gott, deswegen kriege ich hier dieses krasse Auto. Und das ist so dieses, was man nennt Prosperitätsevangelium oder Wohlstandsevangelium. Also dass man sagt, hey, ich bin erfolgreich, daran siehst du, dass Gott mich segnet. Das ist natürlich extrem gefährlich und extrem falsch. Und die Frage ist jetzt auch, was meinte denn der Chronist mit, solange er den Herrn suchte, ließ ihn Gott erfolgreich sein? Also was bedeutet dieses erfolgreich? Weil Ussia war ja erfolgreich im weltlichen Sinn. Und ich glaube, dass der weltliche Erfolg, der sichtbare Erfolg, eigentlich nur der Nebeneffekt davon war, dass Gott mit Ussia war. Weil der eigentliche Erfolg war innerlich. Der bestand nämlich darin, dass Ussia Gottes Willen gefolgt ist und sich ihm untergeordnet hat. Genau wie sein Vater Amasia, als er diese ganzen angeworbenen und bezahlten Krieger aus dem Norden zurückgeschickt hat und auf das gehört hat, was der Gottesmann ihm gesagt hat. Und äußerlich haben wir da auch gesehen, okay, das war von Erfolg gekrönt, also der Effekt davon war, ja, er hat den Feldzug gewonnen, aber der Haupterfolg war eigentlich innerlich, dass er mit Gott war und Gott mit ihm war. Und deswegen möchte ich zum Schluss die Frage an dich stellen, was bedeutet denn für dich erfolgreich im geistlichen Sinne? Und inwiefern unterscheidet sich diese Art von Erfolg von dem Erfolg, wie ihn die Welt versteht? Und um die Frage auch für mich zu beantworten, für mich bedeutet Erfolg, dass ich für meine Kinder da sein kann als Mutter, dass ich es schaffe, mit Gottes Hilfe, natürlich alleine hätte ich das nie geschafft, dass ich es schaffe, meine Kinder über mich, meine Wünsche, meine Bequemlichkeit zu stellen. Meine älteste Tochter zum Beispiel, die lebt im Wechselmodell bei ihrem Vater und bei mir und ich versuche, sie so oft wie möglich abzuholen, auch wenn es nicht die Woche ist, bei der sie bei mir ist, weil ihr Vater oft länger arbeiten muss. Und natürlich geht das von meiner Zeit ab und ich könnte in der Zeit, wo ich sie abhole, wo ich mit ihr spiele, wo ich mit ihr Hausaufgaben mache und so weiter, könnte ich natürlich auch was aufnehmen oder Coaching machen oder schwimmen gehen oder was auch immer. Aber ich ordne mich Gottes Willen unter und ich sehe die Frucht, die das trägt. Also das meine ich mit Erfolg. Ich sehe das an mir, an meiner Tochter und auch an unserer Beziehung, wie die sich verändert und wie es uns dadurch gelingt, in Gott zu bleiben. Genauso wie das, was ich vorgelesen habe mit dem Weinstock. Das ist natürlich nichts, was ich einfach für gegeben nehmen kann, sondern ich muss immer wieder mich neu dafür entscheiden und neu mich Gottes Willen unterordne. Das ist nicht, ich habe das einmal gemacht und dann läuft es von selbst. Das ist eben nicht so, sondern ich muss mich immer wieder Gottes Willen unterordnen. Aber dann sehe ich auch die Frucht und das ist für mich Erfolg. Also ja, beantworte das gerne mal für dich. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, dir gefällt der Podcast. Wenn das so ist, dann empfehle ihn doch gerne an andere Menschen weiter. Gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du magst, kannst du auch gerne spenden, um mich und meine Arbeit zu unterstützen, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Du kannst das tun, indem du spendest auf mein belgisches Konto oder per PayPal kannst du mir auch eine Spende zukommen lassen. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf www.mehr-himmel.de. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
Ja. Wir haben dir gedankt, Gott, wir haben gedankt. Nah ist dein Name denen, die von deinen Wundern erzählten, ja zu der Zeit, die ich selbst bestimme, richte ich in Gradheit. Mag wanken die Erde mit all ihren Bewohnern, ich selber habe ihre Säulen fest gegründet. Ich sagte den Vermessenen, seid nicht vermessen, und den Frevlern erhebt das Haupt nicht im Übermut. Erhebt nicht so hoch euer Haupt, redet nicht mit stolz gerecktem Nacken, denn weder vom Osten noch vom Westen, noch von der Wüste kommt Erhöhung. Nein, Gott ist der Richter, den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. Ja, in der Hand des Herrn ist ein Becher gefüllt mit gärendem, gewürzten Wein. Er schenkt davon ein, bis zur Hefe müssen ihn schlürfen, müssen ihn trinken, alle Frevler der Erde. Ich aber werde verkünden auf ewig, singen und spielen will ich dem Gott Jakobs. Alle Macht der Frevler breche ich, doch wachsen wird die Macht des Gerechten. Ich sagte den Vermessenen, seid nicht vermessen, und den Frevlern erhebt das Haupt nicht im Übermut. Erhebt nicht so hoch euer Haupt, redet nicht mit stolz gerecktem Nacken.